Ja, herzlich willkommen im Keplathlon. Ich begrüße euch herzlich zu diesem heutigen Abend zum Thema bewohnbare Planeten. Bevor ich Ihnen unseren Gast vorstelle, ganz kurz noch ein paar Dinge zum Keplathlon für all jene, die es nicht wissen. Sie können während der gesamten Vortrag oder auch jetzt noch bestellen bei der Gastronomie Keinzel. Sie können auch jederzeit nach hinten gehen. Es wird sozusagen akustisch nach hinten übertragen. Es gibt hinten auch einen Fernsehschirm, also Sie versäumen sozusagen keinen Moment des Vortrags, falls Sie sich etwas holen wollen an der Bar. Des Weiteren weisen wir ganz gern hin auf unser Gästebuch, in das Sie sozusagen Kritiken schreiben können, Anregungen, was Sie gerne hören würden an Themen im Keplathlon. Also auch hier wünschen wir uns gerne sozusagen Einträge von Ihnen, wenn Sie etwas zu sagen haben. Wichtig ist für den Ablauf der Diskussion im Anschluss, dass Sie bitte warten, bis Sie das Mikrofon bekommen. Das ist deshalb notwendig, weil wir den gesamten Vortrag und auch die Publikumsdiskussion aufzeichnen, sodass sie im Nachhinein im Netz abrufbar ist. Und dafür brauchen wir sozusagen auch Ihre Frage. Daher würde ich Sie bitten, dort zu warten, bis Ihnen jemand von sozusagen unseren Begleitern hier das Mikrofon reicht. Mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin tätig als Designer in Linz und bin eigentlich seit Kindesbeinen an auch fasziniert von der Wissenschaft und gerade die Astronomie ist ein Bereich, der mich sehr begeistert und darum freue ich mich heute ganz besonders, unseren Gast Frau Elke Pillard-Lohinger begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Frau Pillard-Lohinger ist, kann man so sagen, spezialisiert auf den Bereich Doppelsternsysteme als Astronomin und eben auch in diesem Bereich spezialisiert auf extrasolare Planeten und habitable Planeten. Das ist sozusagen ihr Spezialgebiet. Und was es damit auf sich hat, was sozusagen notwendig ist, damit potenziell Leben möglich sein kann, dazu werden Sie uns
das ist richtig.
Einiges erzählen.
Gut, danke schön. Zunächst möchte ich mich bedanken für die Einladung zum Kepler-Salon. Ich freue mich sehr über das große Interesse an dem Thema und möchte Ihnen einen Einblick in meine Forschung bieten und hoffe, dass Sie dass es Ihnen gefallen wird, beziehungsweise dass Sie vielleicht auch erstaunt sind, dass wir eigentlich Glück hatten, dass wir heute hier sitzen dürfen, denn es hätte auch ganz anders kommen können und die Erde wäre gar nicht bewohnbar gewesen oder worden, also habitabel, wie man im Fachjargon so schön sagt, weil, wie Sie sehen werden, wir mit großen Störungen zu tun gehabt hätten, die zum Glück nicht aufgetreten sind. So, jetzt muss ich mich da nur orientieren. Ja, also zunächst einen Einblick in unser Sonnensystem für all jene, die also nicht so bewandert sind. Wir haben ja das innere Sonnensystem mit den fast kreisförmigen Bahnen und den terrestrischen Planeten. Die sehen Sie in diesem roten Kreis im rechten Bild eingetragen und zwar sind das die blauen Linien. Es ist sehr schwer, vielleicht wenn sich die Leute auf dieser Seite nach hinten blicken. Vielleicht, ich hoffe, dass Sie sehen, der rote Bereich markiert nicht nur das Gebiet der inneren Planeten, sondern wir sehen, dass hier nicht nur Planetenbahnen sind, sondern auch eine Vielzahl an Asteroiden, nämlich die erdnahen Asteroiden, die uns durchaus gefährlich werden können. Dann sehen wir außerhalb der Marsbahn einen sehr dichten grünen Ring. Das ist der Hauptgürtel von Asteroiden. Und außerhalb liegt dann die Jupiterbahn, dann, wo wir dann noch zwei Wolken an Asteroiden sehen, direkt entlang der Jupiterbahn. Das sind die sogenannten Trojanerbahnen, die Trojaner-Asteroiden. Und dann wenden wir unseren Blick auf das andere Foto, gleich daneben, das äußere Sonnensystem, wo Sie die äußeren Planetenbahnen sehen. Jupiter ist hier gar nicht so gut zu sehen, weil er eben durch die Trojaner-Asteroiden fast verdeckt wird und die Zentauren, die Sie hier auch sehen, in den orangefarbenen Tönen. Besser sieht man dann die Saturnbahn. Saturn ist bei circa 9,5 astronomischen Einheiten, aber da komme ich dann später noch drauf. Außerhalb der Saturnbahn haben wir die Uranusbahn und dann die Neptunbahn und schließlich wieder einen sogenannten Asteroidengürtel. Das ist der Kuipergürtel. Das ist quasi der Ursprung von kurzperiodischen Kometen. So sieht also unser Sonnensystem aus. Und ich werde aber mich heute auf die Planetenbahnen konzentrieren und gar nicht weiter eingehen auf die Asteroiden, die natürlich auch ein sehr interessantes Thema sind, weil sie nämlich in unser Sonnensystem sehr viel Chaos hineinbringen. Zur Architektur also unserer Planetenbahnen. Merkur ist circa bei 0,4 astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit ist der mittlere Distanz der Erde von der Sonne, und zwar sind das circa 150 Millionen Kilometer. Das heißt, wir sind also weniger als die Hälfte ist der Merkur entfernt. Bei circa 0,7 astronomischen Einheiten finden wir dann den nächsten Planeten, das ist die Venus. Bei circa einer astronomischen Einheit ist die Erde und der Mars ist bei 1,5 astronomischen Einheiten ungefähr. Außerhalb, also zwischen 2 und 4 astronomischen Einheiten, ist dann der Asteroidenhauptgürtel und dann kommen die Gasriesen, Jupiter ungefähr bei 5 astronomischen Einheiten und Saturn bei 9,5 astronomischen Einheiten. Und dann gehen wir noch weiter raus. Aber wie gesagt, Jupiter, Saturn sind heute unsere wichtigsten Planeten. Die beiden Gasriesen, die bestimmen ja auch die Bewegung in unserem Sonnensystem und sind daher für die Stabilität des Sonnensystems sehr wichtig. Nicht nur für die Stabilität, sondern auch, dass unsere Erde bewohnbar ist, wie wir heute noch sehen werden. Außerhalb, also bei 20 astronomischen Einheiten, ist dann der Uranus und bei ungefähr 30 astronomischen Einheiten ist der Neptun. Und außerhalb des Neptuns ist der Kuipergürtel, wozu ja jetzt auch der Pluto gehört, nachdem er ja nicht mehr den Status Planet hat, auch wenn sich einige amerikanische Astronomen noch wehren dagegen. Also so die Bahnen unseres Sonnensystems. Unser Sonnensystem, ein sehr ruhiges System, die Bahnen fast kreisförmig und alle fast in einer Ebene. Ein bisschen Ausnahme war damals schon der Pluto, der eine höhere Bahnneigung hatte, aber wie gesagt, darf er den Status Planet gar nicht mehr führen. Aber alle anderen Planeten, es scheint also, dass wir also wirklich ein sehr ruhiges System sind, auch wenn Chaos im System ist, aber das ist nicht weiter tragisch, denn es ist auf einer Zeitskala dass es unsere Lebzeiten nicht betrifft und auch nicht die Lebzeit des Sonnensystems. Die bewohnbare Zone in einem Planetensystem. Was ist die bewohnbare Zone? Die bewohnbare Zone sehen Sie hier anhand des gelben Streifens. Das heißt, hier sehen Sie auf der X-Achse die Distanz des Planeten zum Stern und auf der Y-Achse sehen Sie quasi verschiedene Sterntypen, wobei man eben die Masse des Sterns in Sonnenmassen angegeben hat. Eingetragen ist hier sehr schön das Sonnensystem, noch in altbewährter Form, denn also mit Pluto, denn diese Definition der habitablen Zone basiert auf einer eigentlich sehr alten Arbeit aus dem Jahr 1993, und zwar war Jim Carstens einer der ersten Astrobiologen, der sich damit befasst hat, quasi die bewohnbare Zone nicht nur für das Sonnensystem zu bestimmen, sondern auch für andere Sterntypen. Unsere Sonne ist ja bekanntlich ein G2-Sterntyp. Und die Frage war eben, wie verschiebt sich diese sogenannte habitable oder bewohnbare Zone, wenn der Stern heißer ist? Naturgemäß wandert sie nach außen. Ist der Stern weniger heiß, dann wandert sie natürlich näher zum Stern. Und damit kommen wir gleich zu den Bedingungen beziehungsweise zur Definition, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Das heißt, die bewohnbare Zone ist quasi die Zone um einen Stern, in der auf einem terrestrischen Planeten Wasser in flüssiger Form vorkommen kann. Das heißt, wir müssen in einem gewissen Temperaturbereich sein. Es soll nicht zu heiß sein, sonst verdampft das Wasser. Es darf auch nicht zu kalt sein, sonst gefriert es. Wir haben das Glück, die Erde ist gerade in dem Bereich, wo wir eben Wasser in flüssiger Form vorkommen kann. Das hängt natürlich ab vom Sterntyp. Wie ich schon gesagt habe, ist jetzt der Stern heißer. Wir haben einen G-Stern, F-Stern, A-Sterne sind heißer, also wandert diese habitable Zone oder bewohnbare Zone natürlich nach außen. Hängt natürlich auch von der Sternmasse ab und vom Sternalter. Was man jetzt zudem gesehen hat, aufgrund von Corot-Beobachtungen, dass die Sterne, dass unsere Sonne ein nicht sehr aktiver Stern ist. Also jemand, der sich mit Corot-Beobachtung eingehend beschäftigt, hat mir erst kürzlich gesagt, dass es interessant ist, dass alle G-Sterne, die man die Corot gefunden hat und beobachtet hat, viel aktiver sind als die Sonne. Also auch die Aktivität des Sternes könnte die Bewohnbarkeit beeinträchtigen, insofern, dass die Atmosphäre des Planeten beeinträchtigt wird. Und die Atmosphäre ist sehr wichtig, denn wir brauchen nicht nur Wasser, wir brauchen auch Luft zum Leben. Und diese Luft, das gewährt uns die Atmosphäre. Denn wir wissen, es wird auch immer wieder spekuliert, ist nicht Mars auch in der sogenannten habitablen oder bewohnbaren Zone? Warum ist dort kein Leben entstanden? Mars hat nur ein Zehntel der Erdmasse, ist also zu gering, als dass er seine Atmosphäre hätte halten können. Und dadurch ist er kein Kandidat für Leben für komplexeres Leben, so wie es auf der Erde eben entstanden ist. Dann natürlich von der Planetenbahn. Und das auf diesen Punkt möchte ich mich heute auch konzentrieren. Die Planetenbahn ist ganz wichtig. Und wie wir sehen werden, nicht nur die Planetenbahn des Planeten in der habitablen Zone, denn ich werde Ihnen dann im Laufe des Vortrags auch quasi zahlenmäßig die habitable Zone des Sonnensystems angeben. Und Sie werden sehen, dass das ein sehr kleiner Bereich ist. Und das heißt, wir haben da natürlich Glück mit unserer fast kreisförmigen Bahn, denn damit wandert unsere Erde sicher nicht auf ihren Umlauf um die Sonne aus der habitablen Zone hinaus. Natürlich soll es ein fester Planet sein und kein Gasriese in der habitablen Zone. Also ein terrestrischer Planet, das heißt auch, wie gesagt, es hängt von der Masse, von der Zusammensetzung ab und auch von der Atmosphäre des Planeten. Aber auch die Parameter aller Planeten im System müssen wir uns genau anschauen. Denn es kann durchaus sein, dass man glaubt, ja, man hat einen Planeten in der richtigen Entfernung entdeckt, nachdem ja die meisten Beobachtungen indirekt erfolgen und es gibt ja nur kurze Beobachtungsphasen und dann immer wieder und dann werden die Daten quasi gefittet, ist es ja erst im Laufe der vielen Beobachtungen kommen ja dann langsam aber sicher die Bahnparameter erst so richtig, werden diese bekannt und daher ist es am Anfang oft so, dass man euphorisch ist und sagt, ja, man hat jetzt einen Planeten in der richtigen Distanz, aber es ist oft wichtig, dass man weitere Beobachtungen abwartet, um wirklich sicher zu sein, einen möglichen Kandidaten für einen bewohnbaren Planeten gefunden zu haben. Gut, also wie gesagt, unsere Erde ist momentan der einzige Planet. Sie sehen hier schematisch wieder das Sonnensystem, das innere Sonnensystem und im inneren Sonnensystem habe ich Ihnen zwei rote Begrenzungskreise aufgezeichnet und diese innerhalb dieser beiden Kreise ist quasi die habitable Zone. Also hier befindet sich die habitable Zone des Sonnensystems. Das heißt, es ist die Erde hat einen mittleren Abstand von der Sonne von circa einer astronomischen Einheit. Die innere Grenze ist circa bei 0,95 astronomischen Einheiten. Also eigentlich sind wir knapp am inneren Rande. Wir wissen, die Venus ist also sicher nicht mehr in der habitablen Zone, weil wir hier diesen Treibhauseffekt haben, der den Planeten so richtig aufheizt. Aber natürlich kommen da von Seiten der Planetologie noch viel mehr Punkte hinzu, also nicht nur die Distanz, aber es fehlt auch an Plattentektonik und also es ist ein sehr kompliziertes, ein sehr komplexes Zusammenspiel, ob ein Planet also wirklich habitabel ist oder nicht. Aber wie gesagt, allein wenn man sich von astronomischer Seite das anschaut, wir haben eigentlich eine sehr schmale habitable Zone und man sieht also, wenn quasi die Erde stärker abweichen würde von der Kreisbahn, ein bisschen weicht sie ab, dann würde sie quasi immer wieder aus der habitablen Zone auch rauswandern. Und nachdem wir eher am inneren Rand liegen, dann wird es halt ein bisschen heißer werden und es wären vielleicht dann nicht alle Gebiete wirklich bewohnbar. Ich meine, alle Gebiete sind ja auch nicht von uns Menschen bewohnt, aber wie gesagt, es wäre dann auf jeden Fall mit stärkeren Temperaturschwankungen zu rechnen. Also wie gesagt, diese Werte stammen noch aus dieser Arbeit von Casting, auf die immer noch zurückgegriffen wird. Das heißt, für das Sonnensystem ist die innere Grenze für die Habitabilität bei 0,95 AU und die äußere Grenze bei 1,37 AU. Das ist ein konservativer Wert. Wenn man mit Astrobiologen spricht und sagt, es gibt nämlich auch schon neuere Arbeiten, die also durchaus weiter nach außen gehen können, das heißt, wo dann auch durchaus die Marsbahn noch in der habitablen Zone wäre. Aber wenn man also die Astrobiologen fragt, welchen Wert soll man annehmen, dann verweisen sie eigentlich meistens auf diesen sehr konservativen und sehr strengen Wert, weil da so auf die Art, man ist dann auf der sicheren Seite, was die Habitabilität betrifft. Gut. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, dass unsere beiden Gasriesen, Jupiter und Saturn, quasi die Bewegung in unserem Sonnensystem bestimmen. Und Jupiter ist ja bekanntlich bei ungefähr 5 astronomischen Einheiten, also circa 5-mal so weit entfernt wie die Erde. Der Saturn ist bei 9,5 astronomischen Einheiten. Sie sind ungefähr in einer Bahnresonanz 5:2, nicht ganz genau. Das heißt, der Jupiter umrundet quasi 5-mal die Sonne, in der gleichen Zeit umrundet der Saturn 2-mal die Sonne. Und wir wissen aber, dass also in der Anfangsphase des Sonnensystems hat ja eine Migration stattgefunden und diese Migration hätte ja auch ganz anders enden können. Und eigentlich kam dieses Resultat, das ich Ihnen heute präsentiere, ist quasi ein Beiprodukt aus einer Studie, denn wir haben uns zu Beginn, als wir begonnen haben, diese Berechnungen zu machen, haben wir uns eigentlich die Frage gestellt, okay, wir kennen momentan nur ein System mit einem habitablen Planeten. Möglicherweise muss es andere sonnensystemähnliche Systeme, Planetensysteme geben, um andere habitable Planeten zu finden. Wir können aber nicht damit rechnen, dass es also wirklich 1:1, dass wir eine Kopie des Sonnensystems finden. Also haben wir gesagt, okay, die beiden Planeten, die unser Sonnensystem dominieren, die variieren wir in ihren Bahnen. Und haben dann eigentlich gesehen, ja, dass sich durchaus auch für unser Sonnensystem etwas, dass sich das ganz anders entwickeln hätte können. Das heißt, in der Anfangsphase ist es ja so gewesen, dass die Gasriesen einmal näher zur Sonne gewandert sind und dann schließlich, als das Gas weg war, sind sie wieder nach außen gewandert und ja, und wie gesagt, sind dann zu unserem Glück bei 5 astronomischen Einheiten und 9,5 astronomischen Einheiten geendet. Und zwar Jupiter sehen Sie hier auf dieser braunen Bahn und der Saturn ist quasi auf der gelben Bahn. Und in unserer Studie haben wir gesehen, dass es ganz anders, dass unsere Zukunft ganz anders gewesen wäre, wäre nämlich, dass Saturn auf dieser blauen Bahn plötzlich stehen geblieben, also wäre er nicht auf 9,5 astronomische Einheiten rausgewandert, sondern nur auf 8,7 astronomische Einheiten hinausgekommen, denn dann hätte sich wäre die Erdbahn ganz anders gewesen, und zwar, Sie sehen auf dem einen Bild noch das klassische Ergebnis des Sonnensystems, so wie wir es vorfinden, und mit den fast kreisförmigen Bahnen, während wenn der Saturn nicht so weit rausgewandert wäre, dann hätte die Erde rechts daneben diese lila Bahn kennzeichnet, dann die Erde in dem neuen System, eine hochexzentrische Bahn, also wir hätten also eine große Abweichung und wie Sie sehen, wandert er weit innerhalb die Venusbahn und kommt fast, würde die Erde fast bis zur Marsbahn hinaus wandern. Das heißt, wenn wir hier in dieses System die habitable Zone wieder einzeichnen, das ist dann ist wieder dieser Bereich zwischen den beiden roten Linien. Und Sie sehen also, wir haben dann nur mehr zwei Abschnitte, da die Erdbahn in der habitablen Zone ist, während sie wäre also für lange Zeit innerhalb der habitablen Zone, also es wäre eine Phase, wo wir mit sehr heißen, eine sehr heiße Zeit, denn da gibt es interessanterweise bereits 2002 hat ein amerikanisches Astrobiologenteam Berechnungen gemacht, wie es aussehen würde, hätte unsere Erde eine große Exzentrizität. Und die haben also gezeigt, dass ich stimme da nicht ganz überein. Sie meinen nämlich, es sind Williams und Pollard. Williams war auch oder arbeitet auch teilweise noch immer mit Casting zusammen. Diese Arbeit hat er allerdings allein mit Pollard gemacht und meint, dass auch hohe Exzentrizitäten durchaus noch einen, dass der Planet dennoch habitabel sein könnte, weil es also nicht zu einer globalen Vereisung kommt oder zu einem Treibhauseffekt wie auf der Venus, weil er ja nur für eine gewisse Zeit, also viel innerhalb der habitablen Zone ist und für kurze Zeit dann außerhalb ist. Allerdings muss man da schon sagen, dass von kurzzeitigen Schwankungen würde ich in dem Fall, also bei dieser hohen Exzentrizität von 0,6 nicht mehr reden, denn wir sind dann wirklich mehr als die Hälfte der Zeit nicht mehr in der habitablen Zone. Also es würde zu wirklich extremen Temperaturen von 80 Grad und heißer kommen. Es müssten quasi die Menschen auf so einem Planeten dann in ständiger Wanderung sein, denn wenn die sehr heiße Periode ist, müssten sie quasi in die kühleren Regionen abwandern und dann kommt aber wieder die Kälte, wo quasi nur die Ozeane nicht gefrieren und selbst Länder wie Afrika vereist sind. Also das muss ich sagen, also würde ich mir nicht wünschen und ich glaube auch nicht, dass es auf so einem Planeten also dann wirklich ein komplexes Leben entstehen könnte. Also es zeigt sich also, dass wir so gesehen Glück hatten. Also das ist ein Szenario. Wir haben ein weiteres Szenario gesehen, das nicht so extrem ausfällt, wäre nämlich, dass die Saturnmasse etwas größer, doppelt so groß, die Saturnmasse ist ungefähr ein Drittel der Jupitermasse, wäre die Saturnmasse doppelt so groß oder fast gleich groß wie der Jupiter, dann müssten auch wir in der Region der Erde mit einer höheren Exzentrizität rechnen, und zwar nicht so stark wie im Falle dieser Konstellation, dass also der der Saturn bei 8,7 astronomischen Einheiten ungefähr gelandet wäre, sondern mit ungefähr 0,4. Da würde ich sagen, wäre es für mich etwas realistischer, dass noch Leben entsteht, weil dann ist der Planet zumindest noch für mehr als die Hälfte seines Umlaufs in der habitablen Zone. Aber es würde sich auch in der Entwicklung von Leben, also einiges ändern, würde ich meinen. Ja, also hier noch zusammengefasst, dass die heißesten Temperaturen bei so hohen exzentrischen Planeten in der habitablen Zone sind, also über 80 Grad, wäre für uns sicher nicht sehr gut. Die Ozeane, was die Studie gezeigt hat, die Ozeane besitzen das ganze Jahr über flüssiges Wasser. Das ist sehr wichtig, denn das ist eine Bedingung für die Habitabilität, wie wir sie kennen. Wobei ich sagen muss, man müsste dieses Szenario natürlich über einen langen Zeitraum hinweg durchführen, um zu sehen, ob da wirklich dann Leben entstehen kann über einen langen Zeitraum oder ob das also quasi nur, meist sind die Berechnungen für einen kurzen Zeitraum. Und aber wie gesagt, ich teile die Meinung nicht. Ich glaube, dass also diese Exzentrizität zu hoch wäre, als dass dann auf der Erde Leben entstanden wäre, wenn also das wirklich so gekommen wäre, dass der Saturn etwas näher zum Jupiter gewesen wäre. Ja, wie gesagt, das ist also, habe ich Ihnen zeigen wollen, um zu sehen, damit Sie sehen, dass wir eigentlich Glück hatten, dass sich unser Sonnensystem so entwickelt hat. Es ist auch, um zu zeigen, dass es irrsinnig schwierig wird, also wirklich eine sogenannte Exoerde zu finden, denn die Bedingungen sind also wirklich sehr eingeschränkt. Also das ist sehr komplex, es ist vergleichsweise einfach, Planeten in der richtigen Entfernung zu finden, aber dass man dann also wirklich auf einen sogenannten habitablen Planeten schließen kann, das ist schwierig. Und ja, ich hoffe, dass es für Sie interessant war und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ich hätte kurz ein paar Fragen, bevor ich sozusagen ans Publikum weitergeben würde. Sie haben gemeint, sozusagen der Ausschnitt innerhalb dessen, sozusagen die habitable Zone sich überhaupt befinden kann, ist relativ klein. Kann man heute schon irgendwie so etwas angeben wie eine Prozentzahl, wo man mutmaßen könnte, wie viele Sternensysteme, also wie viel Prozent der Sternensysteme könnten theoretisch habitable Zonen haben, wo wir ja noch weit weg sind davon, gibt es dann überhaupt Leben? Und gibt es dann dort Leute, die Auto fahren? Habt ihr eine Idee ungefähr?
Also, das ist sehr schwierig, denn wir haben jetzt über 500 extrasolare Planeten entdeckt. Und es ist kein zweites Sonnensystem dabei. Es ist möglicherweise, wo man sagt, bei Klise 581, das könnte ein habitabler Planet sein, aber also einen Planeten, natürlich hat jeder Stern eine habitable Zone, also die kann man auch aufgrund seiner Abstrahlung leicht bestimmen, aber man hat viele Gasriesen in habitablen Zonen gefunden. sobald ein Gasriese, und die meisten haben leider eine höhere Exzentrizität, damit kann man eigentlich ausschließen, dass es einen weiteren Planeten in der habitablen Zone gibt, der ein terrestrischer sein könnte. Also da sind wir ein bisschen eingeschränkt, aber es ist momentan noch schwer abzuschätzen. Wir arbeiten daran, es wird ein Großprojekt geben und in ein paar Jahren wollen wir das eigentlich besser abschätzen können. Ich möchte mich da jetzt prozentmäßig nicht festlegen, aber wie gesagt, wir haben mehr als 500 Planeten, aber keinen habitablen Planeten. Einen möglichen Kandidaten, allerdings ist das System völlig anders als das Sonnensystem und es ist auch ein ganz anderer Stern, es ist kein G-Stern, es ist ein sehr aktiver M-Stern, das heißt ein kalter Stern. Das heißt wiederum, die habitable Zone ist weiter innen, viel näher am Stern. Wenn ich da vielleicht ganz kurz zurückgehe zu der Abbildung von Casting, da sehen Sie ja den Bereich der M-Sterne. Das heißt, da sind wir also wirklich sehr nahe beim Stern, innerhalb von teilweise, also je nach M-Stern, innerhalb von 0,1 astronomische Einheiten. Also da sind wir sehr nahe und da haben wir ein zusätzliches Problem, wenn es um die Habitabilität geht. Denn wenn ein Planet so nahe beim Stern ist, dann ist der quasi, zeigt er dem Stern immer die gleiche Seite, so wie uns der Mond immer die gleiche Seite zeigt. Also das heißt, wir haben einerseits eine sehr heiße Seite und andererseits eine sehr kalte Seite. Also da ist möglicherweise die Habitabilität auch wieder eingeschränkt. Also
gekoppelte Rotation
sozusagen. Ja. Gebundene Rotation.
Ja. Genau. Sie haben vorhin erwähnt, das Corot-Projekt. Also Sie haben erst darauf repetiert. Im Kepler-Zone ist es nicht so, dass wir jetzt da nicht so viel Fachpublikum haben. Jetzt hätte ich die Frage, glauben Sie, dass Sie kurz darstellen können, wie heute Astronomen überhaupt Exoplaneten finden und suchen? Ist das möglich ohne Bilder jetzt?
Ohne Bilder? Ja, das Ganze, also die meisten werden indirekt beobachtet. Das heißt, eigentlich verrät der Stern, dass er einen Begleiter hat. Denn wenn man die Bewegung des Sterns beobachtet und dieser Stern zeigt eine Verschiebung, entweder ins Rote oder Blaue, dann weiß man, der Stern bewegt sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Nachdem der Planet selbst nicht strahlt, sondern nur Sternenlicht reflektiert, ist es auch sehr schwierig, diesen Planeten direkt zu beobachten. Das heißt, aufgrund dieser abwechselnden Verschiebung des Spektrums ins Rote oder ins Blaue, sagt man, der hat einen Begleiter. Und daraufhin wird auf einen Planeten geschlossen. Eine weitere Möglichkeit sind die sogenannten Transits. Das heißt, dass sich die Lichtkurve des Sterns verändert, weil ein Planet vor dem Stern vorbeizieht. Und dadurch kommt es zur Lichtschwächung des Sterns und daraufhin kann man auf einen Planeten schließen.
Das heißt ja mal theoretisch, also bei der ersten Beobachtungssituation, das sogenannte Wobbling, glaube ich, nennt man es eben auch.
Das ist, astrometrisch ist es das Wobbling, aber es ist an und für sich die Radialgeschwindigkeitsmethode. Im Radialgeschwindigkeitsjargon spricht man eigentlich nicht vom Wobble, sondern eher in der Astrometrie, weil man da quasi also wirklich die Bewegung des Sterns misst. Hier schaut man sich ja das Lichtsignal eigentlich an. Also es ist ganz wenige Beobachtungen gibt es mit Astrometrie. Soll jetzt an und für sich mehr werden, wenn Gaia, wenn die Satellitenmission Gaia kommt. Mhm. Aber und momentan.
Was man braucht für einen Effekt, ist ja sozusagen auf jeden Fall Gasriese. Oder?
Also weil das ist richtig. Je massereicher der Stern, der Planet, umso stärker ist natürlich die Bewegung, ist natürlich eine Erde macht nicht so viel aus wie ein Gasriese. Daher kommt es auch, dass man am Anfang also vorwiegend sehr massereiche Planeten gefunden hat. Und was dann noch hinzugekommen ist, ist natürlich, je näher der Planet, also umso kürzer muss die Beobachtung sein, damit man dieses Hin und Her der Verschiebung von Roten ins Blaue also beobachten kann. Wenn der Planet sehr weit weg ist, dann dauert es natürlich viel länger. Also wenn man sich anschaut, ein Jupiter, der 11 Jahre für seinen Umlauf braucht, also da muss man schon lange Zeit beobachten als so einen sogenannten Hot Jupiter, der erste Planet, den man gefunden hat, 51 Pegasus b, war bei 0,45 astronomischen Einheiten, also ungefähr ein Zehntel der Merkur-Entfernung. Und da musste natürlich ist die Dauer der Beobachtung natürlich viel kürzer.
Ja. Und bei der Transitmethode, also die Sie jetzt als zweites erwähnt haben, ist, wo sozusagen die Lichtkurve abfällt, weil ein Planet vorbeizieht, da ist es ja sozusagen auch so, man muss ja den Planeten überhaupt mal vor dem Stern haben. Also das heißt, wir haben ja mathematisch natürlich eine unglaublich große Anzahl von Planetensystemen, die irgendwie im Raum stehen und daher natürlich nie einen Bedeckungsstande kommt. Wie verhält sich das? Das habe ich, also kann man sicher ausrechnen, aber wie viel Prozent können wir dann überhaupt sehen von denen, die da vorbeiziehen?
Das ist ja wahrscheinlich das ist natürlich noch das große Problem. Die Inklination ist sowieso ein Problem, weil wir ja nie wissen, wie wir auf ein System schauen. Das heißt, mit der einen Methode, der Radialgeschwindigkeitsmethode, können wir gar nicht die Masse richtig bestimmen, weil wir ja nicht wissen, wie sehen wir auf das System. Also kann man nur eine Minimummasse bestimmen. Die Transitmethode bietet natürlich die Möglichkeit, dass man das die Masse genau bestimmen kann. Allerdings fallen natürlich gewisse Planeten raus, weil sie einfach, weil die Bahn einfach nicht im Gesichtsfeld liegt und man sie nicht beobachten wird. Also das ist richtig. Also sagen wir so, Corot hat es ist ein europäisches Projekt, aber ich habe Ihnen schon gesagt, eigentlich ist es ein französisches Projekt mit europäischer Beteiligung, denn der Großteil des Geldes wurde von den Franzosen bereitgestellt und daher liegt auch die Organisation bei den Franzosen. Österreich ist auch beteiligt und wie gesagt, es gibt sehr viele Kandidaten. Das Problem ist nur, in Europa will man auf Nummer sicher gehen. Das heißt, hat man mögliche Kandidaten, braucht man Nachbeobachtung. Und da ist es jetzt das Problem, nachdem es also quasi mehr oder weniger ein französisches Projekt ist, kann man nicht alle Teleskope akquirieren. So wie das dann die Amerikaner machen im Falle von Kepler, wo dann also wirklich die Nachbeobachtung besser funktioniert als im Falle von Corot, denn es hat leider länger gebraucht, dass man also genügend Zeit auch bei ESO bekommt, weil es eben kein von ESO oder ESA getragenes Projekt ist, sondern von den Franzosen. um also wirklich die nötige Nachbeobachtung zu machen und dass man da also wirklich mit vielen möglichen Planeten an die Öffentlichkeit tritt. Aber ich würde sagen, Corot war eins der ersten Projekte. Es gibt noch ein kanadisch-österreichisches Projekt namens MOST. Da ist auch die Wiener Astronomie mit involviert, die also nebenbei auch Beobachtung von Planeten machen. Aber wie gesagt, Corot hat sich neben der Sternbeobachtung auf die Planetenbeobachtung, auf die Planetenentdeckung quasi spezialisiert. Und wir hätten uns eigentlich mehr Planeten erhofft, aber es gibt Daten über Daten, die darauf warten, ausgearbeitet zu werden und dass es Nachbeobachtung gemacht wird, damit man die Planeten bestätigt und schließlich publizieren kann. Also man ist da sehr vorsichtig, man will also nicht sagen müssen, nein, es war doch kein Planet. Also man will auf Nummer sicher gehen.
Mhm. Ja. Ich würde dann zum Publikum gehen, bitte.
Ich habe zwei kurze Fragen. Die eine ist betreffend die Trojaner, die Sie erwähnt haben.
Ja.
Welche Bahnen haben die und wie bewegen sich die? Und die zweite Frage ist, sind große Planeten, massereiche Planeten immer Gasplaneten und ist es physikalisch überhaupt möglich, dass solche feste Planeten sein können?
Also, die Trojaner, das ist, nachdem sie ja die Trojaner-Asteroiden, man macht jetzt auch Berechnungen von Trojaner-Planeten, weil man ja quasi Gasriesen in der sogenannten habitablen Zone gefunden hat. Die bewegen sich also wirklich im Falle des Sonnensystems in der Bahn des Jupiters. Und zwar sind sie entweder 60 Grad vor oder 60 Grad nach dem Jupiter angesiedelt und sie sind in Bahnresonanz, in 1:1 Resonanz. Dadurch kann es nicht zu Kollisionen kommen. Das heißt, die Umlaufzeit ist die gleiche und sie führen sogenannte Librationsbewegungen um Gleichgewichtspunkte. Man nennt diese Lagrange-Punkte aus. Und wie gesagt, um diese Lagrange-Punkte bewegen sich diese Trojaner-Punkte, sind in 1:1 Resonanz und dadurch stabil. Das ist eine ganz spezielle Bewegung.
Ich habe die gleichen Worte, die Sie verwendet haben, habe ich auch gelesen und nicht verstanden. Sie bewegen sich um welchen Punkt? Sie bewegen sich auf derselben Bahn wie der Planet.
Ja.
Ja, also bleiben in gleicher
Entfernung. Sie bilden quasi, wenn Sie die Sonne und den Jupiter hernehmen und ein gleichseitiges Dreieck ziehen, dann finden Sie auf der Jupiterbahn einen Gleichgewichtspunkt, den nennt sich Lagrange-Punkt, den finden Sie auf beiden Seiten, 60 Grad hinter dem Jupiter, 60 Grad vor dem Jupiter. Und um diese Bahnen ist ein stabiler Bereich und innerhalb dieses stabilen Bereichs erfolgt die Bewegung dieser Bahn. Schaut aus, ich habe jetzt...
Er kreist um die Sonne. Der Trojaner kreist,
ja, der kreist um die Sonne.
Entfernung auf der Jupiterbahn.
Hat die gleiche Entfernung?
Hinten Jupiter um die Sonne.
Richtig.
Was der Lagrange-Punkt jetzt macht,
ich wüsste nicht. Der kreist mit. Ja. Das also, ist ein...
Soweit ich es jetzt vom Kopf her weiß, Lagrange-Punkte sind sozusagen Punkte, wo die Schwerkraft vom Jupiter sich mit dem der Sonne so aufhebt, dass ein stabiler Punkt entsteht.
Ja,
das heißt... Genau, das dreht sich mit. Das heißt, Sie gehen mit dem Jupiter vorne und hinten, ja, wenn Sie dann Jupiter haben und dann ein Dreieck sich vorstellen, dann gibt es zwei Felder von Asteroiden, die mit dem Jupiter komplett stabil sich mitdrehen, während der Jupiter in der Mitte ist. Das ist eine Aufhebung der Schwerkraft, mehr oder weniger, wenn man es, oder zumindest eine Stabilisierung.
Es ist eine Stabilisierung.
Gibt es beim Mond auch und bei der Sonne mit Erde und so weiter, also Lagrange-Punkte
ja,
gibt es mehrere.
Ne? Es ist richtig. Beim Mond wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil da haben wir dann schon ein Vierkörperproblem, weil man muss die Erde, den Mond und natürlich sind dann noch ist der Jupiter, der auch noch stört. Also so am einfachsten ist es wirklich und vielleicht hat man auch deshalb beim Jupiter so viele gefunden. Unser massereichster Planet, also der, da hat man wirklich bei den Trojanern ja, über 1000 Trojaner auf beiden Seiten, also bei beiden Lagrange-Punkten gefunden. Also das Ganze bewegt sich quasi als Einheit. Und die führen so eine Librationsbewegung um diese Punkte durch. Aber es bewegt sich quasi als Gesamtheit um die Sonne. Also es
ist eine kreisende Wolke, die den Jupiter begleitet.
Links das heißt, die kommen nicht...
Das war dann noch die zweite Frage, glaube ich, wegen der Masse, Größe und Gasriesen. Gibt es terrestrische Riesenplaneten?
Terrestrische Riesenplaneten. Also, dass es sich um Gasriesen handelt, weiß man von Seiten der Beobachtung, weil man Atmosphären beobachtet hat. Also, sogenannte Supererden, wie groß diese sogenannten Supererden sein können. Ja, man geht davon aus, dass es schon so 10-fache Erdmasse müsste durchaus möglich sein. Die Erden, die man bisher gefunden haben, haben auch ein Mehrfaches der Erdmasse. Also auf eine richtige Erde ist man noch nicht gestoßen.
Wir haben da hinten eine Frage.
Bitte. Ja, ich hätte im Grunde zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf dieses Diagramm von Casting.
Ja.
Geht der von einem, postuliert der sozusagen einen gewissen Energiefluss pro Quadratmeter für die habitable Zone?
Casting nimmt quasi die Sonnenstrahlung oder die Sternstrahlung und zusätzlich ein Atmosphärenmodell, ein vereinfachtes Atmosphärenmodell, denn man hat also sehr in diesem Fall auch schon gewusst, dass ein Planet eine Atmosphäre haben muss, um habitabel zu sein. Also er verbindet quasi die Sternstrahlung. Da habe ich Ihnen sogar diese ganz einfache, den mittleren Fluss über einen Planeten angegeben und verknüpft das mit einem einfachen Atmosphärenmodell, wo er keine Wolken quasi einbezieht, denn ich weiß von Astrobiologen, wenn man dann die Wolken auch noch mit einbezieht, bekommt man wieder ein anderes Ergebnis. Dadurch gibt es eben verschiedene Werte für den äußeren Rand der habitablen Zone, also je nachdem, was man alles mit einbezieht. Aber wie gesagt, mit seinem einfachen, ganz einfachen Atmosphärenmodell, das man sogar aus dem Internet als Blackbox runterladen kann und sich selbst spielen kann, kommt man auf diese Zone.
Ja, Dankeschön. Ausgelöst wurde die Frage eben durch dieses doppelt logarithmische Diagramm von Casting.
Ja.
Und dann, wenn man Naturwissenschaftler ist, denkt man sofort über die Steigung dieses Diagramms nach. Wissen Sie dazu völlig auswendig? Ist das irgendein linearer Zusammenhang oder passt?
Nein, also das ist...
Also es sieht fast wie eine Gerade.
Ich muss auch dazu sagen, das ist eine schematische Darstellung. Ah. Also das ist eine schematische Darstellung. Also es ist ich würde mal sagen, dass dieses Diagramm soll nur zeigen, inwiefern es hinauswandert. Also ich würde von diesem Diagramm nicht direkt die Werte ablesen.
Okay, danke. Und eine zweite Frage bezüglich Ihrer Berechnungen. Ja. Zur Variation der Saturnbahn, dass dann die Exzentrizität der Erdbahn stark zunimmt. In dem Diagramm, das Sie uns vorgeführt haben, würde dann sozusagen die Erdbahn die Venusbahn kreuzen.
Ja.
Und wie lange würde es dauern, bis die beiden zusammenstoßen?
Meines Erachtens würde die Erde keinem anderen Planeten dann im Inneren des Sonnensystems Platz lassen. Denn die Erde kreuzt nicht nur die Venusbahn, sie kommt auch relativ nahe der Merkurbahn. Also sie kommt auf ca. 1,4 astronomische Einheiten. Der Mars ist bei 1,5 astronomischen Einheiten. Also würde wahrscheinlich auch den Mars aus dem System hinaus katapultieren. Venus hätte keine Chance und wahrscheinlich auch nicht der Merkur. Also bei so einer hohen Exzentrizität also bleibt nur mehr die Erde. Also es würde das System ganz anders
aussehen. Es würde früher oder später zum Crash kommen. Dann wäre das System nicht
stabil. Die Frage ist, ob die Planeten überhaupt entstehen hätten können. Denn es hat sich ja eigentlich in der Phase denn die Entstehungsphase der terrestrischen Planeten setzt sich ja nach der Gasphase noch fort. Wenn dann die Gasriesen schon an ihrem Ort sind und diesen Bereich so stark stören, dann würde die Erde quasi sofort eine hochexzentrische Bahn annehmen und es kommt dann möglicherweise gar nicht zur Entstehung eines Systems, wie wir es vorfinden.
Dankeschön.
Vorne mal eine Frage, bitte. Ich habe eine Frage, weil Sie erwähnt haben, dass die Rotation natürlich auch sehr wesentlich ist. Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass dafür auch der Mond ganz wesentlich ist dass die Rotation der Erde überhaupt erhalten bleibt.
Das ist richtig.
Das vergrößert also noch wesentlich die Komplexität des Ganzen. Wenn man sieht, der Mond ist auch noch wichtig. Jetzt gibt es ja viele Planeten mit Monde, aber was ist eigentlich jetzt in der Astronomie so die gängigste Meinung dazu, wie der Mond entstanden ist? Weil ich kann mich erinnern, eben gelesen zu haben, dass der möglicherweise sogar eher aus einem Zusammenstoß, durch einen Impact entstanden ist. Und dass er dann gerade die Masse hat und gerade in der Entfernung bleibt, um die Erdrotation auf diesem Mars zu stabilisieren und auch noch die Plattentektonik vermutlich zu unterstützen etc. Also das vergrößert die Komplexität des Ganzen in meiner Ansicht nach noch wesentlich.
Richtig, ja. Also es ist eine Arbeit von Lascar. Er ist in Paris am Bureau de Longitude. Und er hat also gezeigt, würde der Mond nicht da sein, dann würde unsere Erdachse wackeln. Und zwar chaotisch wackeln, also nicht regelmäßig, sondern auf und ab, sondern es geht dann wirklich, es können Schwankungen von 180 Grad und so weiter stattfinden. Was natürlich auch dazu führen würde, dass die Entwicklung des Lebens nicht so stattfinden könnte, wie es eben der Fall war. Das ist richtig. Der Mond im Übrigen entfernt sich ganz leicht von der Erde, das wissen wir auch. Ob er so weit wegkommt, also ob er sich so weit entfernen wird, hat noch keiner beantwortet, dass es also wirklich irgendwann dazu kommt, dass unsere Erdachse zum Wackeln beginnt, à la Lascar. Aber das, nachdem das Hinauswandern des Mondes also sehr geringfügig ist, werden wir das sicher nicht erleben. Ja, es ist richtig. Es spielen irrsinnig viele Punkte eine wirklich wichtige Rolle, dass es zur Bildung von Leben auf einem Planeten kommt. Und wir wissen auch, dass wir das von Seiten der Astronomie sicher nicht beantworten können. Also es ist wirklich eine interdisziplinäre Sache, wo viele zusammenarbeiten müssen, wo wir eben sagen, dass wir von Seiten der Astronomie eigentlich noch gut dran sind, weil wir doch gewisse Bedingungen also festlegen können, ob wir es wirklich einmal schaffen werden, zu sagen, also dass ein ferner Planet habitabel ist. Ja, wenn wir ein Spektrum aufnehmen, wenn das Spektrum ähnliche Eigenschaften aufweist wie das Erdspektrum, könnten wir daraus schließen. Da gibt es eben auch von Seiten der Astrobiologie Gruppen, die sich auf das spezialisieren. Also da hofft man, dass man so... Nur natürlich muss man sagen, wir nehmen das Spektrum heute auf. In welchem Zeitfenster wir einen Planeten dann wirklich beobachten, das ist wieder eine andere Frage. Denn es hängt ja eben auch vom Alter des Systems ab, vom Alter des Sterns. Also wir wissen alle, dass es eine sehr schwere Aufgabe ist, aber die Neugierde, die ist eben stärker. Mancher Wirtschaftler würde sagen, stärker als die Vernunft. Denn es sind kleine Schritte, die wir tun. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir die Einzigen sind, denn wenn wir sagen, unsere Galaxie allein hat 100 bis 300 Milliarden Sterne, natürlich können wir gewisse Regionen ausnehmen, aber wenn wir dann 100 Milliarden Galaxien haben und jede Galaxie hat so viele Sterne, glaube ich nicht, dass es nur der Erde gelungen ist, diese Bedingungen vorzufinden, dass Leben entstehen konnte. Also ich glaube sehr wohl, wir haben natürlich größte Schwierigkeiten, das nachzuweisen, aber dafür ist die Forschung ja da, dass man in die Zukunft schaut und...
Vielleicht an das noch ganz kurz eine
Fragen noch von Leuten.
Es wäre nur jetzt die Frage zur Einordnung der Möglichkeiten, die derzeit bestehen. Würde man ein erdähnliches System entdecken? Würde man die Erde entdecken? Nach dem, was ich gelesen habe, ist man, glaube ich, noch nicht ganz so weit, dass man also Planeten, die wirklich Erdgröße haben und Erdmasse haben, tatsächlich erfassen kann.
Kann man noch nicht.
Also Sie könnten höchstens sagen, dass das System ist aufgrund von ähnlichen Konstellationen wie Saturn und Jupiter in der Lage, dass es grundsätzlich möglich wäre, aber sie können die Erde nicht
entdecken. Das ist richtig. Man ist bei circa 6 Erdmassen, 4 bis 6 Erdmassen angelangt, das ist richtig.
Danke.
So, dass wir die Fragefolge ein bisschen abarbeiten. Wir haben 5 Fragen, soweit ich das habe. Nummer 1 ist bei dir hinten.
Ja, guten Abend.
Ich hätte der Herr da hinten hat.
Ja, okay. Guten Abend. Und zwar, wir haben ja gehört, dass die Bahn des Saturn sehr wichtig für die Entwicklung der Erde ist oder war?
Zusammen mit der Jupiterbahn.
Okay. Jetzt meine Frage, inwieweit spielen die Konstellationen der Sterne eine Rolle? Ich habe mal gehört, also das ist ja ein Mehrkörperproblem, man kann ja die Positionen nicht hundertprozentig voraussagen in die Zukunft, wenn man jetzt die Brenndauer der Sonne betrachtet, könnte es da zu einer Konstellation kommen, die Bahn der Erde exzentrisch macht?
Nein. Da ist, es ist weder ein, wir haben keinen Doppelstern, also unser System ist ein Einzelsternsystem. Da sind gefährliche Doppelsternsysteme, die also wirklich einen Begleiter haben, der auf einer exzentrischen Bahn ist und dieses System dann also wirklich periodisch stören würde. Aber im Bereich der Sonne Es gibt Arbeiten, die haben dem Sonnensystem einen zweiten Stern zugegeben auf 400 astronomische Einheiten. Das ist eine Arbeit vom Kanadier Innanen. Und nur bei sehr hohen Exzentrizitäten könnte also so ein weiter Stern die Neptunbahn stören. Aber weiter rein ist die Störung nicht gekommen. Also auf die Erdbahn, das sind, glaube ich, die erdnahen Asteroiden gefährlicher für die Menschen.
Hier vorne eine Frage bei Ihnen.
Bitte. Hat es in der Antike eine Art Konvention gegeben, bei der beschlossen worden ist, die Planeten nach griechischen Göttern zu benennen? Und was wird man machen, wenn die Götter ausgehen?
Naja, man nimmt heute keine Götternamen mehr, denn heute werden die Planeten, also die extrasolaren Planeten, von denen man ja über 500 hat, nimmt man einfach die Sternbezeichnung und den Zusatz klein b für Begleiter. Und wenn man in einem System weitere findet, geht das also mit c, d und so weiter. Das muss also nicht der Reihe nach vom abstandsmäßig gehen, sondern das geht also der zeitlichen Reihenfolge, wann man einen Planeten gefunden hat. Also da kann durchaus, der letzte kann ganz innen sein und der erste kann weiter weg sein. Also so ist es heute. Also man macht es heute nicht mehr nach den Götternamen. Sonst hätte man schon Probleme bekommen.
So, hier vorne eine Frage. Danke.
Die erste, Sie haben gesagt, herausgefunden, dass unsere Sonne am wenigsten aktiv ist von gleichartigen. Ist das, weil die anderen Sterne jünger sind, die man angeschaut hat, oder
nein?
Die vierten Sonne langsamer gegenüber vergleichbar?
Das wissen Sie noch nicht. Daran wird gearbeitet. Es war nur erstaunlich zu sehen, dass es doch sehr starke Unterschiede geben kann im Bereich der G-Sterne. Und es war erstaunlich für die Beobachter, dass eben unser G-Stern ein sehr ruhiger Stern ist. Also man ist dem Ganzen, also ich habe das auch erst vor einer Woche circa gehört, bei einer Besprechung, und wie gesagt, also die Leute sind selbst überrascht gewesen und sind dem Ganzen also noch auf der Spur, würde ich sagen.
Okay. Und eine zweite Frage, die Idee zu dem Diagramm von Herrn Kassing.
Ja?
Ich habe gelesen, also diese
Habitat-Sonne, ja?
Dieser auf die derzeitige Sonnenenergie bezogen, wobei es so ist, also zumindest in unserem Sonnensystem, wobei es so ist, dass in die 4 Milliarden Jahre, die Sonne ist, die heißer geworden
ist,
30% ungefähr. Und da habe ich gelesen, aber die ist noch mit einbezieht und sagt, man möchte, dass in 4 Milliarden Jahren immer warm bleibt, dann bleibt nur mehr ganz ein dünner Schnee.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also man muss auch sagen, also dass die habitable Zone, so wie sie jetzt definiert ist, das ist also wirklich für uns nur, unsere Lebenszeit ist so kurz verglichen zur Sonne, dass es uns nicht betreffen wird. Die habitable Zone wird nach außen wandern. Und nachdem wir schon eher am inneren Rand der habitablen Zone sind, geht man, also es gibt Arbeiten von Kollegen aus Potsdam, die sagen, also ich glaube in 500, also ich müsste nachschauen, aber 500 Millionen Jahren ist die Erde außerhalb der habitablen Zone. Also so lange haben wir noch und dann wird es heiß. Aber
ist der Mars dann schon drin? Also hätte man so eine Chance zumindest?
Nein, der Mars ist zu klein von der Masse her und hat keine Atmosphäre, also hat auch keine Plattentektonik. Also wenn man sich anschaut, Mars und Venus haben ja eben hauptsächlich Kohlendioxid in der Atmosphäre. Also wäre für uns nicht so gut. Bitte.
Gut, ich glaube, als nächstes auf Sie waren oder? Entschuldigung, dann. Okay. Fängt der Herr, glaube ich, an?
Ich möchte das Problem umdrehen und Sie fragen um Folgendes. Sie sagen, die beiden großen Gasplaneten, Jupiter, Saturn, mit ihrer enormen Gravitation beeinflussen unsere Erdbahn entscheidend, oder?
Ja, oder nicht? Es ist so, dass es hier eine Langzeitstörung ist. Wenn ich jetzt ein bisschen in das Fachliche hineingehe, es handelt sich hier um eine säkulare Störung. Es gibt ja verschiedene Arten von Resonanzen. Also die Bahnresonanzen haben wir ja schon kennengelernt, auch bei den Trojanern. Auch diese Bahnresonanzen können stabilisierend oder destabilisierend wirken. Diese Bahnresonanzen bewirken zum Beispiel die sogenannten Kirkwood-Lücken im Asteroidengürtel, dass es eben da gewisse Positionen gibt, wo man keine Asteroiden findet. Und dann kann es aufgrund von störenden Planeten eben noch zu Störungen der Lage des Planeten kommen. Also dass die Lage wird ja durch gewisse Winkel der Bahn beschrieben und wodurch da kann es zur Störung des Perihels, also im Falle von exzentrischer Bewegung kommen. Und das ist in diesem Fall eben gegeben, dass nämlich es zu einer Perihelstörung des Jupiters kommt, die sich dann in weiterer Folge auf den Bereich der habitablen Zone fortsetzt.
Meine Frage kommt erst.
Ja.
Nämlich, gibt es auch Berechnungen, was sich ändern würde, wenn unsere Erde ein bisschen größer oder kleiner wäre oder Kehrseite der Medaille einfach leichter oder schwerer wäre, ein anderes spezifisches Gewicht hätte. Welche Bandbreite hat man da, dass man außerhalb dieser habitablen Zone kommt? Oder ist das nicht betrachtet worden? Würde mich aber wundern.
Ja, also es gibt da schon Arbeiten, wo man auch die terrestrischen Planeten erhöht hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, was, glaube ich, kam es auch zu einer säkularen Störung, also einer sogenannten säkularen Störung, wenn man die Marsmasse um ein Fünffaches erhöht hat, dann gab es da Probleme im inneren Sonnensystem, aber da kann ich jetzt gar nicht genau eingehen, also das war schon, ich weiß gar nicht, ob das publiziert wurde, also ich habe da nur mit dem Kollegen Dvorak in Wien gesprochen, der das im Zuge einer Studie gefunden hat. Also, aber die Erdbahn, solange sie quasi fast kreisförmig ist, ich meine, ich würde mal nicht sagen, dass ich es beliebig erhöhen kann, aber wenn wir auf ein Zehnfaches raufgehen, glaube ich nicht, dass es Schwierigkeiten gibt. Also Schwierigkeiten gibt es vielleicht, wenn man die Exzentrizität ändert, wie wir gesehen haben, dann haben wir im Inneren Schwierigkeiten, aber wie gesagt, also in unserer Studie war es eigentlich so, dass wir davon ausgegangen sind, es war eigentlich auch nicht geplant, fürs Sonnensystem zu machen, sondern zu sagen, okay, wir finden, es werden zwei Gasriesen gefunden, vielleicht in ähnlicher Bewegung wie Jupiter-Saturn, können wir dann sagen, dass dieses System quasi beste Voraussetzungen für einen habitablen Planeten bieten würde? Größtenteils ja, aber wie gesagt, nicht immer. Und ein Fall, also was wir vielleicht bei dieser Studie noch gesehen haben, war ganz interessant, dass wenn wir die Erde überhaupt weglassen aus den Berechnungen, dann würde die Venusbahn eine Exzentrizität von über 0,2 haben. Also wäre die Erde nicht, wären wir gar nicht da, dann wäre die Venus nicht kreisförmig oder fast kreisförmig, sondern hätte eine Exzentrizität von über 0,2. Das war auch interessant. Also es ist alles irgendwo gekoppelt.
Bitte. Die eine ist bereits angeklungen, Doppelsternsysteme.
Ja.
Die sind ja meines Wissens nach häufiger als unser Sonnensystem.
Das ist richtig.
Und ich kann mir vorstellen, gehe ich da richtig in der Annahme, dass wenn es da Planeten geben würde, die Bahnen so komplex wären, dass habitable Planeten praktisch unmöglich wären. Ist
das richtig? Das würde ich... Ich würde einen habitablen Planeten in einem Doppelsternsystem nicht von vornherein ausschließen. Ich mache ja selbst Studien zu Doppelsternsystemen. Momentan haben wir uns einmal beschränkt auf einfach einzelne Planeten, um einmal die Stabilitätszone in Doppelsternsystemen überhaupt auszuloten. Da ist kein Problem. Es wurden Planeten in Doppelsternsystemen beobachtet. Ein Planet, der also wirklich über einen sehr langen Zeitraum und vielleicht der ja, längst beobachtetste Planet bisher überhaupt ist in einem Doppelsternsystem, das ist Gamma Cephei. Es ist noch dazu ein relativ enges Doppelsternsystem, denn die Distanz der beiden Sterne ist bei 20 astronomischen Einheiten. Also das ist ungefähr die Distanz Sonne und Uranus. Und das heißt, man hat da bei circa 2 astronomischen Einheiten einen Planeten entdeckt. Es waren auch viele Astronomen verwundert, denn es herrscht auch bei vielen Astronomen quasi die Meinung, in einem Doppelsternsystem, da kann es keine Planeten geben. Doch, es gibt sie, sie werden beobachtet, auch wenn ich sagen muss, es ist richtig, was Sie sagen, mehr als 60% der Sterne in Sonnenumgebung sind in Doppelstern- oder Mehrfachsternsystemen. Das heißt, man muss sich diese Konstellationen anschauen. Man muss sie auf Stabilität überprüfen, denn möglicherweise entdecken wir unsere erste Exoerde in solch einem System. Ausschließen, wir haben auch gesehen, dass es neben einem Gasriesen, also gerade im Falle von Gamma Cephei, haben wir dann erste Studien gemacht und geschaut, ob es noch weitere Planeten geben kann. Aber das hängt natürlich ab. Ja, es würde weitere geben, aber eben nicht in der habitablen Zone. Das hängt dann eben vom Sterntyp ab, von der Distanz der beiden Sterne, von der Exzentrizität, aber auch vom Gasriesen. Aber es ist möglich. Ich würde es nicht ausschließen. Ja, das ist natürlich die Frage, also es hat sich damit noch niemand beschäftigt, aber wir werden es tun. Es ist unsere Zukunft und ich gehe davon aus, dass ich Ihnen in ein paar Jahren, 2-3 Jahren mehr darüber sagen könnte.
Eine zweite ganz kurze Frage. Sie sind bereits angeklungen, dass in einem Milchstraßensystem die Regionen nicht gleich bevorzugt sind. Ist das im Inneren eher weniger?
Das ist weniger, ja. Das ist natürlich, das sind sehr heiße Sterne. Und die haben ein kürzeres Leben als unsere Sonne. Dann kommt es öfter zu Supernovae. In unserer Milchstraße, laut Beobachtungen, haben wir ein schwarzes Loch. Also in dieser Region ist es nicht zu rechnen, dass es da ein System wie das Sonnensystem geben könnte. Also eher in den Randbereichen, das ist schon richtig, ja. Bitte.
So, weiß ich nicht. Hier hinten haben wir noch eine Frage und dann hier.
Und zwar, wir haben ja vorher gehört, dass es noch seitens der ESO bzw. Coro noch wegen der Nachbeobachtungen Probleme gibt. Wissen Sie von Kollegen, die was versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen, beziehungsweise das zu koordinieren und zu schauen, wie das veröffentlicht wird, beziehungsweise wie das öffentlich zugänglich wird?
Ja, also ich weiß, dass man von Seiten der ESO eigentlich ursprünglich mehr Beobachtungszeit zugesagt hat, als dann im Endeffekt zur Verfügung stand. Möglicherweise, also das ist Spekulation, weil es eben nicht ein von der ESO geleitetes Programm ist. Man hat vielleicht das Ganze auch unterschätzt, würde ich einmal sagen. Also man hat nicht erwartet, dass man so viele Daten in den verschiedenen Beobachtungsrands bekommt. Und dann hat man, also ich weiß von Kollegen, die also direkt involviert sind, dass man zum Beispiel diese ganzen Doppelsternsysteme gleich einmal also weggeworfen hat, weil es sowieso zu schwierig ist, dass da einen Planeten herauszufiltern. Also man spezialisiert sich momentan noch auf Einzelsterne. Und was natürlich auch ganz schlecht ist, weil wir eben wissen, dass die meisten Sterne eben Doppel- und Mehrfachsysteme bilden.
Aber ich glaube, dass die Potsdamer Kollegen da ziemlich aktiv sind und dass da Projekte laufen. Stimmt das?
Das ist richtig, ja. Dautenburg ist sehr aktiv. Könnten durchaus die Genfer Kollegen aktiver sein. Aber nachdem sie dann nicht direkt involviert sind, sondern haben sie natürlich weniger Interesse, das kann man sich vorstellen, und machen eher ihr Programm. Das ist leider auch so. Also man hätte vielleicht die Genfer mit hineinnehmen sollen. Aber ja, das ist ich würde mal sagen, im Nachhinein ist man immer klüger.
Ja, danke schön.
Bitte.
Ja, aber Ihnen haben wir eine Frage, bitte. Das sollte eigentlich gehen, glaube ich, ja.
Jetzt. Ja. Ich hätte eine Frage, wie bildet aufgrund Ihrer Forschungen und Berechnungen Ihre eigene Frage, ist es ein glücklicher Zufall, beantworten? Oder gibt es noch irgendwelche physikalische Zwänge, die noch nicht erforscht sind?
Ja. Es ist so, dass man durchaus die Positionen der äußeren Planeten nachvollziehen kann, aber ich bin mir nicht sicher, dass also wirklich alle Berechnungen immer auf das gleiche Ergebnis kommen. Also es Ich habe auch vor, mich mit Kollegen, die also die daran arbeiten und quasi die Positionen der äußeren Planeten zu bestimmen, auch in ihrer Exzentrizität, in ihrer Inklination. Also es gibt da Modellrechnungen. Ob da wirklich jede Berechnung auf dasselbe Ergebnis kommt, das weiß ich nicht. Also ich habe diesbezüglich noch nichts gemacht. Bin aber sehr interessiert, weil ich auch gerne gewusst hätte. Ich weiß zum Beispiel, das läuft jetzt hinauf aus auf ein ganz berühmtes Modell, das sogenannte NIS-Modell, das von vier Astronomen in Nizza quasi entwickelt wurde, deshalb heißt das auch NIS-Modell, wo man quasi dieses Ende der Gasphase hernimmt und dann anschließt mit N-Body-Simulationen und schaut dieses Migrationsverhalten und wo kommen dann die Gasriesen, wo enden die Gasriesen, wo man zum Beispiel auch gefunden hat, aber nicht in jeder Simulation, dass es durchaus sein hat können, dass Uranus und Neptun die Position gewechselt haben, also dass ursprünglich der Neptun gar nicht der äußere war, sondern der Uranus. Und eben durch ein Szenario, wo der Saturn quasi die 1:2 Resonanz zwischen Jupiter und Saturn gekreuzt hat, da so viel Chaos hineingebracht hat, dass es dann dazu gekommen ist, dass die beiden die Position getauscht haben. Aber das hat mich interessiert, da habe ich einen der Leute gefragt und der hat mir gesagt, nein, nicht immer, ungefähr ja 30 bis 50% der Fälle ist es passiert, weil es aber quasi spektakulärer ist, deshalb haben sie das dann auch so publiziert, also auch wenn es nicht immer der Fall war. Also man muss sagen, ich glaube, dass es durchaus eine Möglichkeit wäre. Ja, so gesehen, solange wir noch kein fixes Modell haben, wie unser Sonnensystem entstanden ist, ja, hatten wir Glück. Oder hatte das Sonnensystem Glück?
Besser werden oder alles beschreiben können, dann kommt man zu Intelligent Design. Ne?
Ja, aber da sind wir noch weit entfernt, ja. Würde ich sagen. Also, wie gesagt.
Nee, das ist in der ganzen Naturwissenschaft so, ne? Ob man, wenn das Modell so gut ist, ne, dann weiß man alles.
Ne? Ja, ob wir jemals alles wissen.
Frage, das ist die Frage.
Also, das ist nur als Diskussion, nicht? Also, wenn die Zufälle dazu führen, dass am Ende jemand da ist, der es reflektieren kann, ist noch lange nicht bewiesen, dass es gemacht wurde. Es ist halt nur jemand da, der es reflektieren kann. Also
ja.
Das kann man auch immer schön umdrehen.
Naja, sicher sein können wir ja nie. Also wir können ja nicht. Nein. Also man kann es auch nicht beweisen. Deshalb spricht man ja auch von Modellen. Also das ist.
Bitte. Hier gibt es noch eine Frage.
In den habitablen Zonen geht man davon aus, dass Leben in der Form, wie wir es kennen, also auf Kohlenstoff, Chemie, Basis und Wasser
genau.
Passiert.
Ich habe einmal
gelesen, ich weiß nicht, gibt es da Forschungen dazu, dass es auch denkbar wäre im Universum völlig anderes Leben auf Siliziumbasis zum Beispiel oder?
Ja, es gibt da.
Gibt es da Wissenschaft dazu?
Es wird auch dazu Forschung betrieben. Eine Gruppe in Wien macht das auch. Die also auf Basis, warten Sie, ja, Gut, das eine Möglichkeit, was man herausgefunden hat, wäre Formamid. Gut, das ist, ich glaube, es ist nicht so einfach, weil es bildet sich auch nicht so einfach wie Wasser oder Kohlendioxid. Dann gibt es, was ich weiß, Methan, also dass man versucht, Leben auf Basis von Methangemischen zu kreieren. Aber das ist alles muss noch weiter in den Anfangsschuhen als basierend auf Wasser, denn man muss schon sagen, also Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Wasserstoff ist das häufigste Element und Sauerstoff kommt praktisch aus dem Inneren der Sterne, wird quasi durch Supernovae kommt durch Supernovae in den interstellaren Raum, wo sich dann quasi wieder neue Sterne bilden und neue Planeten bilden können. Also ich glaube, dass es leichter fallen wird, auf Basis von Wasser und Kohlenstoff Leben zu finden, als auf einer anderen Basis.
Ja, wir haben jetzt noch zwei Fragen und dann werden wir sozusagen am Ende, oder? Du hast zwei.
Bitte. Bin ich jetzt? Bitte, ja. Ich hätte zwei Fragen. Ja. Und zwar liegen die Sterne in der Galaxie auch auf einer Ebene? Oder ist das nicht so in den Galaxien? Und die zweite Frage würde lauten, wie lange unsere Sonne braucht, also der Umlauf um eine Sonne höherer Ordnung, ob da, sagen wir speziell unser Sonnensystem oder unsere Sonne, wie lange die braucht, damit die Sonne höherer Ordnung umrundet hat, also wieder, so wie die Erde die Sonne umrundet, wie...
Naja, wir bewegen uns um das galaktische Zentrum. Ja. Wir haben ja keine zweite Sonne, also.
Ja, aber es ist, Sie sagen, ein schwarzes Loch oder was ist in der Mitte?
Ja, das ist das galaktische Zentrum, aber ja. Gut, das kann ich Ihnen jetzt nicht in Zahlen beantworten.
Nein, ich wollte nur sagen,
Das fällt auch in unsere Rechnung gar nicht hinein.
In der Astrologie heißt es, ungefähr 26.000 Jahre braucht unsere Sonne, um die Sonne höherer Ordnung.
Der Wert ist, oder 220, 250 Millionen Jahre,
Den Wert ich auch. Anführen.
Aber erstens, Sonne höherer Ordnung fällt eigentlich nicht in die Astronomie Thermonus hinein. Und wie gesagt, unser Planetensystem ist ein Einsternsystem und wir bewegen uns um das galaktische Zentrum. Und
sind die Sterne in einer Ebene da an, oder? Kann man das nicht sagen, so wie die Planeten.
Naja, an und für sich ist doch, also gerade in der Außenregion, wo wir uns befinden, ist, glaube ich, der Abstand von der Mittelebene nicht sehr groß. Also unsere Galaxie hat ja einen sogenannten Bulge in der Mitte. Da haben sie natürlich einen gewissen Abstand, aber dann nach außen hin fällt das ab. Also da kann man also wirklich sagen, wir sind in etwa in einer
Ist das bei allen Galaxien so oder
nicht? Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Galaxien. Es gibt ja nicht nur die Spiralgalaxien, es gibt ja auch die elliptischen Galaxien. Es gibt Kugelsternhaufen, da ist es natürlich wieder was ganz anderes. Also da haben sie schon einen räumlichen Abstand.
Es gibt praktisch alles, ne?
Alles. Was ist alles? Aber wie gesagt, in unserer Galaxie haben sie einen Abstand in der Mitte, aber der Bereich kommt eigentlich für die Habitabilität weniger in Frage, weil das sehr heiße Sterne und wie OB-Sterne sind und die haben eine sehr kurze Lebenszeit. Es ist ja auch, wenn Sie sich das Diagramm anschauen, ich habe leider in dem Vortrag keins enthalten über die Lebenszeit der habitablen Zone, weil die hängt natürlich auch von der Lebenszeit des Sterns ab und von der Entwicklung des Sterns. Man muss sagen, also wenn es um Habitabilität geht, dann setzt man eigentlich meist an bei späten F-Sternen, G-Sternen, K-Sternen und M-Sternen. Da ist die Lebenszeit lang genug, dass die habitable Zone auch die Lebenszeit der habitablen Zone in einem gewissen Bereich lang genug ist, damit sich auch Leben bilden kann.
So, noch eine letzte Frage, ich weiß nicht, wo Sie, bitte.
Wenn man so ins Detail geht, Habitabilität von Planeten, wie gibt es Szenarien, die ausgerichtet worden sind, wo die Neigung von der Erde vor der Achse eine Rolle spielt, Umdrehung, die Eigenrotation des Planeten? Und beziehungsweise wie viele Begleiter ein Planet hat oder beziehungsweise die Umdrehung gegenläufig ist.
Ja, wir haben natürlich Berechnungen, die heutzutage gemacht werden also einmal auf die Erde umgesetzt. Das heißt, man geht einmal aus. Wir kennen ja nur einen wirklich habitablen Planeten. Und wir gehen von der Erde aus und da gibt es eben diese Studie von Lascar, die, also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwas zwischen 95 und 99 gemacht hat, wo er gezeigt hat, die Erde braucht den Mond, um wirklich diese Stabilität zu gewährleisten. Die Stabilität, die möglicherweise notwendig ist, damit sich Leben bilden kann. Wir haben keinerlei Erfahrung, ob es was ausgemacht hätte, wenn da ein chaotisches Wackeln der Erdachse vorhanden wäre. Das wissen wir nicht. Wir gehen ja nur von uns aus. Wir gehen ja nur aus, was bei uns vorkommt. Das heißt, das muss optimal sein. Daher sagen wir, ja, die Erde hat einen Mond, es wurde gezeigt, der Mond stabilisiert die Erdachse, also müsste auch ein anderer Planet möglicherweise einen Mond haben. Ob das wirklich so sein muss, das können wir nicht beweisen. Ein möglicher Punkt, der da sein muss. Also es ist vielleicht auch ein Fehler, wenn man immer von unserem Planeten oder von unserem Sonnensystem ausgeht. Wir haben das eben schon kennengelernt bei der Planetenentstehung, wo man auch jahrzehntelang immer vom Sonnensystem ausgegangen ist, wo man gesagt hat, die Gasriesen, die entstehen bei 5 astronomischen Einheiten oder weiter draußen, weil es innerhalb zu heiß ist, als dass sich da Gasriesen bilden können. Und dann kommt die Beobachtungen mit sogenannten Hot Jupiters und die Planetenentstehung stand vor einem großen Fragezeichen. Moment, wir haben ja immer gesagt, die können nur da draußen sein. Warum sind die jetzt plötzlich näher als der Merkur? Also dieser Bereich ist natürlich noch sehr spekulativ. Also aber wir müssen irgendwo ansetzen. Und da fängt man natürlich dort an, wo man was weiß, und man fängt bei der Erde an. Und da stellt man eben gewisse Punkte auf und sagt, naja, möglicherweise braucht das ein Planet für die Habitabilität. Ob es wirklich so ist, vielleicht werden wir irgendwann eines Besseren belehrt. Aber momentan ist es noch so, dass man sagt, Man macht natürlich in gewisser Weise eine Kopie vom Sonnensystem, wobei man eh schon irgendwelche Abänderungen macht. Aber wie gesagt, also da wir sind da, es ist eine sehr junge Wissenschaft. Denn bedenken Sie, die ersten Planeten wurden 1995 entdeckt. Und wir haben jetzt 2011 haben über 500 Planeten. Bis 1995 hat man sich die Frage eigentlich gestellt, gibt es überhaupt Planeten außerhalb des Sonnensystems? Und dann kam die Entdeckung von Major und Queloz. Und irgendwann war man dann nicht mehr zufrieden mit der bloßen Entdeckung von Planeten außerhalb des Sonnensystems. Und jetzt ist eben das nächste Thema, das ist die Habitabilität. Und aber das ist ein viel komplexeres Thema noch, denn wir können das nicht alleine innerhalb einer Wissenschaftsdisziplin beantworten. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das braucht auch noch Zeit, muss ich sagen.
Es wäre ja auch interessant, da auszurechnen, wäre die Achse von den Planeten so geneigt, wie es bei, zum Beispiel bei Uranus der Fall ist. Der Fall dahin rollt, oder beziehungsweise eigentlich Rotation wie bei einer Gasriese bei 10 Stunden, wie es da aussehen könnte.
Ja, das Problem ist überhaupt, dass man ja noch keine direkte Beobachtung, also ganz wenig Systeme, wo man direkte Beobachtung hat, aber wie die Planeten liegen, da wissen wir ja überhaupt nichts. Also das ist ja rein Spekulation.
Wenn ich ganz kurz sozusagen unterbrechen darf, bleiben Sie noch ein bisschen hier,
ja,
prinzipiell. Also wenn es noch weitere Fragen gibt, Sie stehen noch zur Verfügung. Ja. Das heißt, Sie können in einem informellen Gespräch sozusagen dann noch konkret Fragen stellen, weil das offizielle Programm würden wir jetzt sozusagen beenden. wenn ich ganz kurz darauf hinweisen darf, auf zwei Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob sie von rum gesprochen hat, es gibt jetzt Donnerstagmittag immer ab 12.30 Uhr Mittagessen hier im Kepler-Salon von Kainzl, eine Suppe. Und auch dort einen Vortrag, zumeist zu, also Forscherinnen und Forscher erzählen aus ihrem Wirkkreis. Und diese Woche wäre es, woran arbeiten Sie gerade, Frau Lasnik? Frau Lasnik ist Bio- und Umwelttechnikerin und Anlagenbauerin und wird eine Stunde also sozusagen zur Verfügung stehen und einen Vortrag halten und Fragen beantworten. Und am nächsten Montag, dem 16. Mai, geht es um das Thema Urban Farming und Permakultur, Lebensräume der Zukunft oder die Vorstellung von Paradies. Das ist ein momentaner Schwerpunkt in Linz, das Thema Stadt und sozusagen Agrar. Möglichkeiten in der Stadt als Forschungsfeld und dazu wird es einen Vortrag geben von Friedhof Bergmann am kommenden Montag um 19.30 Uhr. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wie gesagt, Sie sind jetzt noch hier und würden noch für Fragen zur Verfügung stehen. Dankeschön für Ihren Vortrag und